Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWI-Podcasts, in dem es heute um die Frage geht, ist Weintrinken reiner Genuss oder birgt er auch ein Risiko? Denn das Thema Wein und Gesundheit war ja in den letzten Wochen doch sehr stark in der Diskussion, auch auf EU-Ebene. Und das wollen wir näher beleuchten. Mein Name ist Ernst Büscher, ich bin Pressesprecher hier im Deutschen Weininstitut, unterhalte mich über diese Risiken und Nebenwirkungen von Wein mit Dr. Claudia Hammer, der wissenschaftlichen Leiterin der Deutschen Weinakademie. Die promovierte Ernährungswissenschaftlerin beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Wein und Gesundheit. Hallo Claudia.
Hallo.
Ja, Claudia, du bist wissenschaftliche Leiterin der Deutschen Weinakademie. Kannst du mal kurz die Deutsche Weinakademie vorstellen?
Ja, mache ich, klar. Also trotz der organisatorischen Nähe zum DWI, wir sind ja beide in Bodenheim, sind das zwei Durchführungsgesellschaften des DWF, des Weinfonds, in denen alle Erzeuger qua Gesetz ihre Abgaben entrichten. Das DWI macht ja weltweit Werbung für deutschen Wein, schult zu allem, was man über Wein wissen muss, Anbaugebiete, welcher Wein zum Essen passt und so weiter. Während die kleine Schwester DWA mit Werbung nur so viel zu tun hat, dass sie über die Werberegeln informiert. Und dieser Punkt ist ein ganz wichtiger Baustein der Wine in Moderation Kampagne, die die ganze Weinwirtschaft ja repräsentiert und auf die wir sicher noch im Detail zu sprechen kommen.
Ja, genau. Vielleicht können wir das auch direkt dann aufgreifen. Was ist denn dieses Wine in Moderation? Man sieht ja das Logo schon öfter auf Webseiten von Winzern oder auch auf den Publikationen vom Deutschen Weininstitut. Was hat es mit der Wine in Moderation Initiative auf sich?
Ja, prinzipiell sollten wir vielleicht erstmal die politischen Hintergründe dazu kurz erläutern. Also im Jahr 2006 hat die EU eine Alkoholstrategie in die Welt gesetzt. Diese Alkoholstrategie hat zum ersten Mal ermöglicht, dass auch die Wirtschaft und die NGOs ihre Maßnahmen da einbringen konnten. Und zwar mit dem großen Themengebiet, schädlichen Konsum von Alkohol zu reduzieren. Mhm. Das war natürlich auch in unserem Sinne. Und die Dachorganisation der europäischen Weinwirtschaft, das Komitee WAR, hat diese Wine in Moderation Kampagne initiiert, die in jedem Land, je nach nationalen Rahmenbedingungen, umgesetzt wird. In Deutschland macht das eben die Deutsche Weinakademie und setzt dieses Programm Wine in Moderation um.
Ah ja, und das ist dann quasi so eine Art Selbstverpflichtung der deutschen
Weinwirtschaft. Richtig, wir haben uns also gegenüber der EU-Kommission seinerzeit dazu verpflichtet, das Programm bei uns umzusetzen, auch zu evaluieren. Und das ist auch mittlerweile geschehen. Das ist ja mittlerweile jetzt schon ein Programm, das über 10 Jahre läuft und sicher auch noch nicht zu Ende ist.
Mhm. Und wie sieht das dann so in der Praxis aus? Wie findet diese Umsetzung der Wine in Moderation Kampagne statt?
Ja, also vielleicht erstmal vorweg, wir haben also alle 17 Länder, die mittlerweile beteiligt sind, alle das gleiche Ziel, nur moderater Konsum ist gesund. Das mal als allererstes, und nur mit diesem gesunden, moderaten Konsum kann man das Kulturgut Wein erhalten. Deshalb auch schon dieser Link zur Kultur. Es gibt 3 Säulen, das ist ja eine Struktur, muss ja so eine Initiative haben, damit das auch zum gemeinsamen Ende führt. Die erste Säule ist die Wissenschaft, ganz wichtig, Basisinformation, damit alle von dem Gleichen sprechen. Ja. Und dazu sind eben keine Werbeleute da initiiert, sondern involviert, sondern Wissenschaftler. Diese erste Säule, auch bekannt unter dem Namen Wine Information Council, das ist eigentlich eine wissenschaftliche Informationsplattform, die evidenzbasierte, glaubwürdige Informationen zu Wein Querstrich Alkohol und Gesundheit publiziert. Okay. Und deren Inhalt wird nach strikten Auswahlkriterien von einem wissenschaftlichen Expertengremium ausgewählt. Ah, ja. Das ist mehr oder weniger das Pendant zum wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Weinakademie, der schon seit Bestehen 1993 gibt es diesen Beirat, in dem nicht Weinleute, sondern nur weinaffin, logisch, aber die nichts mit Weinökonomie zu tun haben, Ärzte und Ernährungswissenschaftler in erster Linie sitzen, die diese Studien, die zum Thema Wein und Gesundheit weltweit publiziert werden, sichten und bewerten. Es hat natürlich auch den Hintergrund, dass das glaubwürdiger und evidenzbasierter ist, als wenn das Leute machen, die direkt von der Weinwirtschaft abhängen. Deshalb ist dieser wissenschaftliche Beirat sowohl national, also auf DWA-Ebene, als auch in diesem Wine Information Council ganz wichtig für evidenzbasierte Daten, dass das auch ernst genommen wird, was wir da kommunizieren.
Vielleicht das Gute, du den ja. Begriff evidenzbasiert noch mal kurz erklären.
Ja, das ist eigentlich wörtlich übersetzt mehr die Beweisebene einer Studie. Sie wissen, dass es ganz viele Studien gibt, verschiedene Beweisebenen, nur Vergleiche, Ländervergleiche zum Beispiel oder mit direkten Kontrollgruppen, randomisiert kontrollierte Studien. Das hat natürlich eine ganz andere Beweisebene. Und wir tarieren das immer aus, was, welche Beweisebene man braucht, um bestimmte Sachen zu publizieren.
Das heißt, es sind also Studien, die wirklich auch Hand und Fuß haben, um das jetzt mal so
richtig, kurz, so die auch in den entsprechenden Medien publiziert werden, die von anderen Wissenschaftlern wieder bewertet werden, sonst kommen die gar nicht in diese Medien rein.
Also zu gut Deutsch, das ist schon wirklich seriöse Wissenschaft und nicht irgendwie keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, ne?
So. Genau, das ist natürlich ganz wichtig. Also Sie kennen ja diese Storchen-Statistiken, wo die Anzahl der Störche direkt korreliert mit den Geburten. Und auf das Niveau wollen wir uns natürlich nicht begeben. Genau. Aber ja, das Gute ist natürlich... Das muss ich vielleicht noch sagen, das Gute ist, auch um meiner Kollegin Ursula Fradera ein bisschen gerecht zu werden, dass dieses internationale Gremium koordiniert und geleitet wird von der DWA-Mitarbeiterin Ursula Fradera, die das ganz toll macht und wo der Bezug dann zur DWA natürlich auch ein leichter ist, weil wir auch ansonsten miteinander arbeiten.
Hättest du denn da mal ein paar praktische Beispiele von, sag mal, Studien, die beispielsweise jetzt sagen, wann fängt jetzt schädlicher Weingenuss an?
Ja, da gibt es war wahrscheinlich müßig, einzelne Studien aufzuzählen, sondern gerade bei diesem Thema, da gibt es ja hunderte von Studien mit Millionen Probanden. Zu dem Thema, wann fängt ein schädlicher Konsum an? Grob gesagt, für die Frau bis zu 20 Gramm, für den Mann bis zu 30 Gramm Alkohol pro Tag sind als unschädlich definiert. Das sind ungefähr dieses berühmte Viertel Wein, 1 bis 2 Gläser. Mhm. Hier muss man natürlich, das haben wir ja nicht erfunden, sondern das ist, wie schon gesagt, evidenzbasiert. Und da haben wir uns alle Studien vorgenommen, die diese sogenannte J-Kurve beschreiben. Die J-Kurve ist eine Beziehung zwischen der Alkoholmenge auf der einen Seite, und also auf der Abszisse, auf der X-Achse, und auf der Y-Achse die Mortalität oder Morbidität, also Sterblichkeit oder Erkrankungswahrscheinlichkeit. Wenn man die gegeneinander aufträgt, dann erkennt man, dass das keine lineare Gerade ist, wie beim Tabak zum Beispiel, also 3 Zigaretten sind schädlicher als eine, sondern eine J-Kurve.
Und das heißt, die geht erst ein bisschen nach unten. Das heißt, Achse, wenn man die jetzt sich mal so vorstellt, ist ja wie bei der Schreiblinie, ne? Dass man das J, das geht erstmal unter die Schreiblinie und dann kommt es wieder hoch und geht quasi dann, wenn man zu viel trinkt, irgendwann in den schädlichen Bereich über.
Genau, also der linke Schenkel, der linke Schenkel, der kurze Schenkel, der repräsentiert sozusagen dieses Moderate. Das sind Daten, wo auch die WHO nicht drumherum kommt. Also diese Beziehung.
Die Weltgesundheitsorganisation.
Genau, das ist eine biologische Tatsache. Nur es wird natürlich darum gestritten, in Anführungsstriche, wo und wer ist die Vergleichsgruppe? Wo ist der Nadir, also der tiefste Punkt der Kurve? Wann beginnt das Risiko? Wann komme ich rechts in diesen rechten steilen Teil des J's? Und gilt das für Männer und Frauen gleich oder für dich und mich in gleicher Weise, also dieses individuelle Risiko? Ich habe das jetzt so ein bisschen ausgedappt, weil das schon ein wichtiger Punkt ist, dass man das nicht so als elftes Gebot sieht, sondern wirklich auch die individuellen Gegebenheiten. Dafür ist nämlich schädlich nicht schädlich und gesund nicht gesund für jedermann. Mhm. Aber diese 20 bis 30 Gramm, das ist das, wo sich die meisten Studien finden, die man mit gutem Gewissen für gesunde Erwachsene empfehlen kann, ohne dass ihnen da Schaden droht.
Okay. Es kommt ja nicht nur allein auf die Menge des Weines an, die man zu sich nimmt, sondern auch, wie man jetzt Wein trinkt. Und kannst du dazu auch noch was sagen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und eigentlich auch ein zentraler Punkt unserer Kommunikation, dass wir über sogenannte gesunde Trinkmuster sprechen. Mhm. Also nicht nur, wie viel Wein ich für nicht schädlich halte oder gesund, sondern wie ich ihn trinke. Und das ist ein ganz großer Unterschied, wenn ich zwei Gläser Ex und Hop trinke oder wenn ich sie zum Essen begleitend mit Wasser trinke. Vielleicht erläutere ich das ganz kurz, dann kann man das auch besser verstehen. Nämlich zwischen Geh und Missbrauch gibt es nicht nur soziologischen Unterschied, sondern auch biologisch. Und letzteres ist dem Abbau von Ethanol geschuldet. Mhm. Der wird normalerweise über ein spezielles Enzym, die Alkoholdehydrogenase, abgebaut. Und das passiert, die lässt sich nicht beeinflussen, dieses Enzym, und auch nicht trainieren. Das passiert ungefähr bis 0,8 Promille. 0,1 Promille pro Stunde wird abgebaut oder 0,15, aber das in dem Bereich. Wenn Sie jetzt mehr trinken, dann wehrt sich der Körper dagegen nicht, dass dieses Enzym schneller arbeitet, das funktioniert nicht, sondern sie müssen ein anderes Enzymsystem anstoßen. Wer es genau wissen will, das heißt MEOS-System, heißt mikrosomal-ethanol-oxidierendes System, die sich das nicht merken wollen, die merken sich einfach, ein Notstromaggregat wird angeschaltet. Das baut 0,3, 0,35 Promille pro Stunde ab. Hört sich erstmal gut an, ist aber mit einer ganz, ganz hohen Menge von freien Radikalen kombiniert. Okay. Also nicht ist umsonst, schnellerer Abbau, viele schädliche Radikale. Und wenn Sie diesen letzten Weg oft gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immens erhöht, Schäden davon zu tragen. Das heißt, wenn Sie immer diese ein, zwei Gläser, und mit ein, zwei Gläser erreichen Sie nie und nimmer 0,8 Promille, wenn Sie also diesen Bereich immer beibehalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit in der Tat äußerst gering, da Schäden zu nehmen. Und das versuchen wir eben auch immer mit zu kommunizieren, dass die Leute, denen man das klar macht, verstehen, den biologischen Hintergrund verstehen, warum das so ist. Und wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man, warum es besser ist, Wein mit Wasser, dann ist nämlich die maximale Promillewert, die sind dann auch nicht so hoch, oder Wein mit Essen. Also immer langsam der Leber so viel zumuten, wie sie abbauen kann. Und dann ist das Ganze auch mit keiner Gefahr verbunden. Aber wenn Sie diesen eben beschriebenen Weg gehen, dann in der Tat steigt das Risiko für alles, was Sie mit Alkoholschäden in Verbindung bringen.
Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, das gesunde Trinkmuster, wenn man das jetzt nochmal so auf den Punkt bringen würde, heißt Wein möglichst jetzt immer mit Wasser zusammen und mit Essen zusammen zu trinken?
Ja, ja. Wenn du also Wein, also es gibt so drei Grundrichtlinien. Wein langsam zu sich nehmen, kombiniert mit Wasser, natürlich nicht rein in den Wein reinkippen, sondern parallel ein Glas Wasser dazu trinken und mit Essen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hoch anflutet, dass das so einen riesen Peak gibt im Blut natürlich, die ist da nicht. Ne? Das ist ja logisch, eine flache Anflutung, der kann natürlich das Enzymsystem ganz leicht entgegentreten, als wenn das mit so extremen Mengen von Alkohol im wahrsten Sinne des Wortes überflutet wird.
Und wenn man jetzt von, sag ich mal, auch gesundheitsförderlichen Wirkungen des Weins spricht, gibt es da bestimmte, sag ich mal, Erkrankungen, wo man sagt, ja, da könnte Wein jetzt eher, sag ich mal, förderlich sein und andere, wo man sagt, oh, das ist, wenn man da vielleicht in der Beziehung vorbelastet ist, sollte man besser keinen Wein trinken?
Ja, gibt es natürlich, ich denke, die meisten, die ein bisschen Weinbezug haben, die kennen die Assoziation zwischen Herzinfarkt und Wein. Es war ja auch früher ganz eigentlich so das erste Thema, wo dieser Wein- und Gesundheitsaspekt kommuniziert wurde. Meiner Übersicht nach gibt es zwei große Indikationen, für die es eine gute Beweisebene gibt. Mhm. Zwar eben diese koronaren Herzkrankheiten, wozu der Herzinfarkt gehört, und der Diabetes Typ 2, also der Altersdiabetes. Okay. Das sind eigentlich epidemiologische Studien, aber auch biologisch erklärbar. Und das ist ganz wichtig bei dieser Kommunikation zum Thema gesund, dass die Kausalität natürlich gewährleistet sein muss. Es muss eine biologische Grundlage dafür vorhanden sein, wie ich das erklären kann. Mhm. Vielleicht kann ich es mal gerade kurz am Herzinfarkt erläutern, damit die Zuhörer verstehen, was ich damit meine. Wenn ich sage Wein gegen Herzinfarkt oder ein bisschen Wein gegen Herzinfarkt, dann muss ich natürlich erstmal wissen, was ein Herzinfarkt ist und wie der Wein da überhaupt wirken kann. Ursache ist eine Gefäßverkalkung der Herzkranzgefäße. Diese Verkalkung besteht in erster Linie aus Cholesterin, aus Calcium und entsteht dadurch, dass das Cholesterin da abgelagert wird. Mhm. Wenn man einen bestimmten Bluttransportstoff zu viel hat oder mehr hat, dieses HDL-Cholesterin, dann wird das von den Arterien weg transportiert zur Leber und kann sich damit nicht mehr absetzen an den Gefäßen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein reiner Ethanol-Effekt. Ethanol macht also viel HDL, viel von diesem Transportstoff, der dieser Arteriosklerose, dieser Gefäßverkalkung entgegenwirkt. Nun trinken wir ja kein Ethanol, sondern Wein. Und da spielt noch eine zweite Wirkstoffgruppe eine Rolle. Das sind die Polyphenole. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe aus der Traube, die man in allen Obst- und Gemüsesorten findet, die durch die Gärung teilweise auch umgebaut werden und effektiver werden. Die sind wichtige Stoffe, gerade bei der Arteriosklerose, also bei dieser Gefäßverkalkung. Die bewirken nämlich, dass die Innenseite der Arterie, das sogenannte Endothel, dass das glatt wird, also glatt bleibt, gesund bleibt, jung bleibt. Ich vergleiche es immer gern mit einer Teflonpfanne. Die ist am Anfang schön glatt, da bleiben die Eier, die sie darauf backen, auch nicht hängen. Aber wenn man da die Teflonschicht zerstört, dann bleiben eben viele Essensreste hängen und das sieht im Gefäß eigentlich ganz ähnlich aus. Das machen eben diese Polyphenole, die halten das Endothel gesund. Mhm. Und die zweite ganz wichtige Funktion, sie sind Antioxidantien. Das heißt, sie fangen freie Sauerstoffradikale ab, die ursächlich sind für alles, was man mit Alkohol an Krankheiten in Verbindung bringt. Also Krebs, Nervenschädigungen, so haben immer ihren Ursprung in diesen freien Radikalen. Und die werden eben durch Polyphenole abgefangen. Das ist ein ganz wichtiger Zusatzeffekt, der auch wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum man die alkoholischen Getränke hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Wirkung jetzt auch nicht direkt miteinander vergleichen kann.
Mhm, weil die Polyphenole im Wein einfach deutlich höher sind als in anderen alkoholischen Getränken.
Genau, im Spirituosen gibt es sie gar nicht, aber im Bier gibt es natürlich, aber in anderer Ausprägung sind ja immer ganz viele Stoffe, Gär- und Farbstoffe, die eben beim Bier andere sind als im Wein.
Ja. Nee, sehr interessant. Und das sind eben so diese praktischen Beispiele, die ihr jetzt auch aus diesem Wine Information Council, also sprich aus dieser wissenschaftlichen Datenbank dann rauszieht und eben auch kommuniziert und weiter kommuniziert.
Ja, genau. Also das war jetzt nur mal die erste, so ein bisschen ein ausführliches Beispiel, wie wir das handhaben. Wir sagen nicht nur Wein gegen Herzinfarkt, sondern wir gucken, welche wie kann das überhaupt sein und gehen da bis in die letzten Moleküle. Und genauso macht man das auch mit dem Typ-2-Diabetes. Das hat einen anderen Wirkmechanismus, aber im Prinzip die gleiche Vorgehensweise unsererseits.
Und darüber informiert ihr zum Beispiel auch die Ärzte, oder?
Ja, richtig. Da sind wir jetzt eigentlich schon zum 10., 12. Mal auf dem Internistenkongress, der ja mittlerweile wieder in Wiesbaden stattfindet, und informieren Ärzte. Das hat natürlich den Hintergrund. Deshalb ist es auch unsere primäre Zielgruppe, dass wir annehmen, dass Ärzte den entsprechenden Background haben, das auch zu verstehen. Mhm. Das ist ein ziemlich hochwissenschaftliches Thema, dass man eigentlich auch nur mit Wissenschaftlern kommunizieren kann, damit man ihnen die Art der Studie und die Vorgehensweise da erklärt. Das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass die meisten Ärzte jedenfalls, außer dass sie gerne Wein trinken, keinen Weinbezug haben, also keinen ökonomischen Vorteil vom Wein trinken. Ja, ja, ja. Und deshalb auch das entsprechend weiter kommunizieren können, wenn sie denn davon überzeugt sind oder werden. Und deshalb wir halten auch nie, wir persönlich von der DWA, nie Vorträge auf dem Internistenkongress, sondern immer entweder Leute unseres wissenschaftlichen Beirats, also Ärzte oder Ernährungswissenschaftler, oder man recherchiert, wer ist denn da ein Spezialist für dieses Thema, dass auch die Ärzte erkennen, dass wir ja keine Werbung für Wein und Gesundheit machen. Das wird auch, also sonst würde man uns, glaube ich, auch nicht immer auf dem Internistenkongress zum Beispiel zulassen. Und wir haben immer 150 bis 200 Ärzte an diesen Seminaren. Das ist schon eigentlich ganz toll, finde ich. Wow.
Aber es sind ja nicht nur Ärzte jetzt, die auch Teil dieser Informationskampagne sind, die Wine and Moderation ja auch noch beinhaltet. Geht ja auch noch beispielsweise, oder die Branche, die Weinbranche selber ist ja, glaube ich, auch noch eine wichtige Zielgruppe. Wie sieht das aus?
Ja, richtig. Das ist also so die zweite Säule unserer Kampagne, die Information zielgerecht zu kommunizieren. Einmal Richtung Ärzte, habe ich schon erwähnt. Zum zweiten aber, und das haben wir jetzt für Deutschland spezifisch gemacht, dass wir sagen, wir schulen unsere Branche, weil wir davon überzeugt waren und sind, dass alle, die mit Wein was zu tun haben, auch über die Aromen hinaus wissen sollten, wie der Wein wirkt. Ja. Und da ist erschreckend viel, vor 10 Jahren, als wir das angefangen haben, erschreckend große Lücken, die wir hoffen, einigermaßen zu füllen, indem wir zum Beispiel obligatorisch in alle Berufsschulen gehen.
Da seid ihr auch Teil des Lehrplans, ne?
Genau, Lehrplan im Sinne von, also die Berufsschulen haben immer 2 Tage, die sie einem Projekt widmen. Das ist verpflichtend, aber jetzt nicht Lehrplan in dem Sinne, sondern ist verpflichtend für die jungen Leute. Und einer dieser 2 Tage ist jetzt seit 10 Jahren ungefähr immer der Kampagne Wine in Moderation gewidmet. Mhm. Das heißt, die jungen Leute müssen, ob sie wollen oder nicht, 1 Tag mit uns verbringen. Und es ist auch noch keiner davongelaufen. Alle haben, glaube ich, zum Schluss ein besseres Gefühl, auch eine bessere berufliche und in meiner Erfahrung auch persönliche Kompetenz gewonnen, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Das wäre nämlich auch mal eine Frage gewesen, wie kommt das bei den Schülern an? Sind die offen für das Thema oder finden die das irgendwie unnötig?
Ja, ich meine, wenn wir da hinkommen, muss ich natürlich erstmal sagen, wird man sehr kritisch betrachtet. Und Sie können sich, kannst dir vorstellen, bei 17-Jährigen oder 18-Jährigen ist das Thema moderates Trinken nicht unbedingt der Knaller. Ja, wenn die, das muss man vielleicht noch vorausschicken. Wir gehen nur in Berufsschulen, wo man einen weinaffinen Beruf lernen kann. Also die Winzer oder Weintechnologen werden, müssen diesen Tag mit uns verbringen. Mit der Zeit, gut, es ist natürlich gut, dass wir keine Lehrer sind. Das heißt, neue Besen kehren gut. Man ist dann schon so höflich und hört sich erstmal an, was wir zu bieten haben. Und wir geben uns natürlich auch sehr Mühe, dass wir das in einer jugendentsprechenden Art und Weise machen. Also zum Beispiel, alle wissen, dass Wein, zu viel Bier, zu viel Spirituosen das Gesichtsfeld einschränkt. Dann haben wir so Brillen, die simulieren 1,5 Promille zum Beispiel. Dann können die Jugendlichen die anziehen und mal sehen, wie das so ist, wenn man 1,5 Promille hat. Also wir versuchen mit so kleinen Spielen oder anschaulichen Objekten natürlich das auch ein bisschen interessanter zu machen. Mhm. Und der Erfolg gibt uns, glaube ich, recht, dass die Klassen genauso voll sind, wie wenn sie sich für ein Weinseminar anmelden. Und das ist so, die Wirkung auf junge Leute, das kann ich jetzt nach 10, 12 Jahren sagen, ist deutlich besser und wir tun uns deutlich leichter mit der Jugend als mit den Älteren. Aha. Ältere, wenn jemand mal 70 ist und ja, dann sagt er, ich lasse mir doch von keinem sagen, wie viel ich zu trinken habe. Während die Jugendlichen sind schon sensibilisiert auch für das zu viel Trinken. Das hat natürlich auch den Hintergrund, vor 10 Jahren waren ja diese unkulturellen Eigenarten, sich ein bisschen ins Koma zu trinken, en vogue. Die wussten schon, dass das nicht besonders witzig ist, die Jugendlichen. Ja. Und mittlerweile ist das ja auch nicht mehr das Thema Nummer eins. Wenn ich so überlege, was sie so fragen, dann ist das erste Gebiet immer, ja, sie haben jetzt gesagt, so und so viel Wein kann ich trinken, das ist gut für das Herz und Diabetes und so weiter. Wie erkläre ich das meinen Kunden? Wie erkläre ich das denen? Und das ist für mich immer eine große Herausforderung, in einfacher Sprache, aber dennoch richtig Vor- und Nachteile zu sagen. Ja. Und wir machen dann das, was ich eben auch gesagt habe, erkläre ich dann, wie das so zustande kommt. Aber sagt immer, es ist ganz wichtig, dass ihr auch die negativen Sachen gleichzeitig kommuniziert. Ja. Damit nehmt ihr den Kunden ernst. Nicht nur, dass es auch der Wahrheit entspricht, dass wenn ich jeden Tag 3 Flaschen trinke, es natürlich meiner Gesundheit nicht besonders gut tut. Ja. Und dann auch zu wissen, warum. Also welche Organe, jetzt Leberzirrhose oder gerade Schlaganfall, der mit einer Hirnblutung verbunden ist. Das sind so diese Hauptindikationen, die dafür sprechen, wenn man zu viel trinkt. Das arbeiten wir dann auch relativ systematisch durch. Wir erwähnen, wir erarbeiten auch die Situation, wo man gar keinen Wein, keinen Alkohol trinken soll, also Kinder, Jugendliche, Schwangere. Da gibt es keine Diskussion. Als ich vor 20 Jahren anfing damit, da gab es noch die Diskussionen, ach so 1-2 Gläser, das schadet doch einer Schwangeren nicht. Das geht heute gar nicht mehr. Ja. Nicht nur, weil das gesellschaftlich nicht angebracht ist, sondern auch wissenschaftlich nicht. Man weiß nie, in welchem Stadium sich eine schwangere Frau befindet. Und wer mal die Kinder gesehen hat, die durch Alkohol geschädigt sind, der lässt sich auf so Diskussionen nicht mehr ein.
Ja, aber ihr habt ja dann auch entsprechendes Informationsmaterial, was ihr den Schülern und den anderen, sag mal, die ihr schult, an die Hand gebt.
Ja, wir haben, also man kann so sowohl auf unserer Website das alles nachvollziehen. Einmal, was es mit dieser Wine in Moderation Kampagne auf sich hat, wer sich dahinter verbirgt, wer alles schon Mitglied ist. Dann aber auch die Wissenschaft, reine Wissenschaftsthemen, Wein und Schlaganfall, Wein und Herz und so weiter. Und dann auch diese eingangs erwähnten Werberegeln. Da gibt es auch eine Broschüre drüber, wie darf ich überhaupt werben? Beispiele, wir machen auch Seminare dazu, nur zu diesem einen Part jetzt, weil das so ein Thema ist, was die Schüler auch immer gerne wissen wollen. Das ist, ist für mich auch immer sehr interessant, weil es immer mehr wird und immer, ja, wie soll ich sagen, mehr Informationen, offene Informationen, die Schüler da haben wollen. Also die lernen zum Beispiel, wie gestalte ich ein Etikett, wie werbe ich mit Instagram oder anderen sozialen Medien für Wein, für meine Events, das sind die total kreativ und also kann man denen ja gar nichts mehr vormachen, wir Älteren sowieso nicht. Aber ich habe dann leider die unangenehme Botschaft, ihnen zu sagen, dass man manches gar nicht darf.
Ja, was zum Beispiel?
Ja, man darf zum Beispiel nicht mit Wein und Gesundheit werben. Mhm. Das durfte man damals noch, als ich angefangen habe, gab es noch keine sogenannte Health Claims Verordnung der EU. Die gibt es erst seit 2007. Und in der steht ganz klar, Gesundheits- und nährstoffbezogen darf für alkoholische Getränke über 1,2 Volumenprozent nicht geworben werden. Und das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt, einfach die Schüler oder auch andere, aber jetzt, wo wir die Schüler jetzt mal hatten, denen zu sagen, ey, hallo, ihr dürft das überhaupt nicht.
Ja, ne? Ja, es gab ja damals auch diesen Streit um den Begriff bekömmlich.
Ne? Ja, das ist natürlich, also diese Health Claims Verordnung, die untersagt zum einen erstmal, du darfst nicht mit Gesundheit werben, also Wein gegen Herzinfarkt zum Beispiel, darfst du nicht in der Werbung verwenden. Du darfst natürlich darüber informieren. Das machen wir ja auch, die DWA. Deshalb auch am Anfang dieser Einschub, dass wir keine Werbeeinrichtung sind. Das dürften wir gar nicht. Und zum Zweiten, man darf auch nicht mit nährwertbezogenen Angaben, also auch nicht mit bekömmlich oder magenfreundlich oder vitaminreich für alkoholische Getränke werben. Auch wenn natürlich ein Wein mit weniger Säure magenfreundlich ist und ein Wein mehr, was weiß ich,
Tannine hat zum
Beispiel. Ja, Vitamine hat, genau, als eigentlich andersrum. Also für den Federweiser darf ich zum Beispiel auch nicht werben mit vitaminreich, obwohl der mehr Vitamine hat, Vitamin B1 zum Beispiel, als der Wein, der aus ihm wird.
Ja.
Das war ja auch mal so ein Hype, dass man sagt, trink Federweiser und du hast da viel Vitamine. Das darf
Vitamin B-Komplex, ne?
So genau. Der kommt ja von den Hefen und der hat natürlich dann mehr Vitamin als der Wein, der aus ihm wird. Ja, und dann noch vielleicht noch ein ganz wichtiger, und das sind also die Sachen, die ich gar nicht darf. Und darüber hinaus kommen aber noch Aussagen, die in diesen sogenannten Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, die sind eigentlich zu handhaben wie Gesetze.
Okay.
Wir, sprich die Wein-, Bier-, Sekt- und Spirituosenwirtschaft, hat sich vor vielen Jahren diesen Werberegeln des Deutschen Werberats unterworfen. Die haben gesagt, wir achten darauf, dass so nicht geworben wird. Zum Beispiel, dass ich zum missbräuchlichen Konsum anrege.
Ja.
Oder dass ich Versprechen gebe für körperliche oder sexuelle Erfolge, wenn ich meinen Wein trinke. Mhm. Das mag alles stimmen, aber ich darf nicht damit werben. Also mit so Emotionen. Das darf man nicht. Und in Anbetracht dessen, dass die EU-Kommission sich ganz stark auf die Werbung gerade fokussiert, sie will nämlich Werbeverbote erlassen, ist es ganz wichtig, dass alle sich daran halten. Und da gibt man natürlich wunderbare Steilvorlagen für diese Werbeverbote, wenn man das nicht macht.
In Frankreich ist ja beispielsweise schon Werbung mit Wein und Menschen nicht mehr erlaubt. Gell?
Ja, richtig. Also mit Emotionen und Menschen dürfen sie in Frankreich schon lange nicht mehr werben. Das untersagt das sogenannte Loi Evin nach dem damaligen Gesundheitsminister Evin. Und wenn Sie auch jetzt mal über die Prowein gehen und die Werbung der Franzosen anschauen, dann ist das eine ganz andere als bei uns. Es ist genauso schön, ist aber eine andere Bildersprache. Sie finden kaum Plakate oder Werbeflächen mit Menschen, obwohl sie das in Deutschland natürlich machen dürften, aber nicht in Frankreich. Und dann ist das natürlich zu einem Konzept gehört, der, dass man da überall das Gleiche wirbt. Also Sie sehen wunderbare Eiffelturm in allen Varianten, aber Sie sehen keine Menschen, die Wein trinken. Und das hat auch die Auswirkung, dass die, die in den letzten 20 Jahren, seit dieses Gesetz schon besteht, groß geworden sind, dass die auch Wein nicht mehr so sehen wie ihre Eltern und Großeltern. Also in erster Linie als ein Getränk, was man ab und zu mal trinkt oder zu besonderen Gelegenheiten, aber nicht mehr wie ihre Großeltern zum Beispiel zum Essen jeden Tag ein Glas Wein.
Ja, der Weinkonsum in Frankreich ist ja wirklich in den letzten
drastisch
Jahren
eingesunken. Ja, ob das jetzt natürlich nicht nur, aber auch, ich meine, ist ja klar, wenn man immer Plakate sieht, wo draufsteht, der übermäßige Genuss ist schädlich, muss auch in Frankreich im Rahmen dieses Gesetzes draufstehen, dann macht das natürlich was mit den Menschen. Nicht direkt, aber wenn das lange andauert. Und das ist eben auch die Gefahr, wenn wir jetzt in Europa derartige Werbeeinschränkungen bekommen. Und dieses Loi Evin ist ein wunderbares Abziehbild, was man da im Auge hat.
Und was man aber auch dann erwarten kann, ne? So eben, als Weinbranche, wenn man so
ja,
will. Ne?
Ja, und auch das DWI wird natürlich dann auch ganz anders werben müssen, als es das bisher tut. Wir setzen setzen ja auf Emotionen, auf Wein ist ein emotionales Produkt, wie willst du da ohne Emotionen werben, ist ganz schwierig. In der Tat große Auswirkungen.
Ja. Aber eben auch, um das ja quasi dann auch abzuwenden, ist es eben die Branche, die mit der, sag ich mal, auch dem Bekenntnis zu der Wine in Moderation Kampagne ja dann auch zeigt, wir wollen keinen schädlichen Alkoholkonsum und wollen eben sichtbar machen, dass wir uns für den moderaten Weinkonsum einsetzen. Aber wie kann denn diese Wine in Moderation Kampagne zum Beispiel noch sichtbarer werden? Müssen noch mehr Betriebe mitmachen oder?
Ja, das ist die Basis. Also wir brauchen, das ist ja eine Kampagne von der Weinwirtschaft für die Weinwirtschaft. Das heißt, es können eigentlich auch nur Erzeuger und weinaffine Institutionen Mitglied werden. Das kann nicht irgendeiner von der Straße sagen, da mache ich jetzt mal mit. Wäre zwar ganz schön, aber dafür ist es nicht gedacht. Es ist dafür gedacht, dass die ganze Weinwirtschaft sagt, wir werden Mitglied bei Wine in Moderation. Ich freue mich ja natürlich sehr, dass in der letzten Zeit viel Mitglied geworden sind. Wir haben mittlerweile 800 Mitglieder aus allen Erzeugerinstitutionen, also Weingüter, Genossenschaften, Kellereien. Gott sei Dank alle großen, also alle großen Kellereien, alle großen Genossenschaften, sodass wir mehr abbilden als diese 800, es eigentlich numerisch jetzt hergeben würden. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind es immer noch nicht alle. Und wir werden zunehmend auch, wenn wir wieder dürfen, auf allen Messen, wo Wein eine Rolle spielt, auf den Agrartagen Flagge zeigen mit einem Stand. Wir werden darüber informieren und hoffen, dass wir dann noch mehr Mitglieder gewinnen.
Ja, und wenn man so deine zentrale Botschaft jetzt mal so auf den Punkt bringen würde, wie sähe die aus?
Ja, gut, die Weinwirtschaft will keinen Missbrauch. Das denke ich, da sind wir uns alle einig. Wir wollen, dass Wein mit Maß und Stil weiterhin genossen wird und auch weiterhin als Genussgut, als gesundheitliches Kulturgut angesehen wird. Nämlich so, nur so können wir neben der Verantwortung, die wir natürlich für die Gesundheit der Weinliebhaber haben, auch den Kulturwert und das weltweit positive Image des Weines erhalten, dass die nachfolgenden Generationen auch in eine gute Zukunft entlässt. Ich meine, wenn die mit Drogen handeln sollen, dann wird der Spaß am Wein produzieren und am Wein verkaufen natürlich gegen Null gehen. Das sehe ich auch so. Und das muss die Branche verstehen, dass Wein in Moderation existenziell für die Zukunft der Weinbranche ist. Nämlich, wenn wir nicht dagegen halten, dann wer denn sonst?
Ja. Ne? Ja. Ja, das sehr ist, gut. Ja. Vielen Dank. Das war wirklich eine hochinteressante Diskussion auch, die wir jetzt begleitet haben, die auch gesellschaftlich stattfindet. Auch in der Gesellschaft ist das Thema Wein und Alkohol und Alkoholreduzierung und der Umgang mit Wein und Alkohol ja wirklich ganz aktuell. Und wir können jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ja wirklich dann Prosit sagen oder zum Wohl. Und denn das ist ja das, was wir letztendlich mit dem Wein ausdrücken wollen. Ne? Wenn wir ein schönes Gläschen Wein trinken, dass wir uns was Gutes tun, aber eben moderat.
Das machen wir auch weiterhin.
Genau.